Wenn Sie mich nach den beiden allerwichtigsten Versicherungen fragen, dann würde ich als erstes für jeden Bürger in Deutschland die private Haftpflichtversicherung nennen. Die kostet auch nicht viel Geld. Die zweite sehr, sehr wichtige Versicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, wenn Sie einfach mal rechnen, wie hoch ist Ihr Lebensarbeitseinkommen? Von mir aus sagen wir von 25 bis, na bleiben wir bei 65, dann sind 40 Jahre, rechnen Sie das mal hoch. Das ist das, was Sie riskieren, wenn Sie nicht mehr arbeiten können. Und eine staatliche Versorgung gibt es dafür kaum noch. Das sind mal sicher die beiden wichtigsten Versicherungen überhaupt. Wobei die Berufsunfähigkeitsversicherung teuer ist. Sie ist aber auch teuer, weil sie alle Ursachen für Berufsunfähigkeit abdeckt.
Das war Fred Wagner, Professor für Versicherungsbetriebslehre an der Universität Leipzig. Über die erste Hälfte seiner Einschätzung zu den wichtigsten Versicherungen haben wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen, die Haftpflichtversicherung. In dieser Folge wollen wir uns dem zweiten Teil seiner Aussagen widmen, der Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU.
Bei der BU gehen die Meinungen der Experten ja ziemlich auseinander, ob sie zu den wichtigsten Versicherungen zählt. Definitiv gehört sie aber zu denjenigen, die am meisten diskutiert werden.
Am Anfang der Folge wollen wir erstmal klären, was bei einer längeren Krankheit finanziell passiert, also vor der Berufsunfähigkeit. Anschließend schauen wir auf die Situation, wenn sie dann wirklich eintritt. Welche staatlichen Leistungen gibt es eigentlich? Reichen die aus? Was sind die Besonderheiten einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Und was sind ihre Alternativen, wenn man sie nicht bekommt? Denn das kommt ziemlich oft vor. Sie hat hohe Hürden und ist dazu für viele Menschen extrem teuer.
Das alles klären wir in der neuen Folge von Gold und Asche, Projektversicherung. Schritt für Schritt das Wichtigste für eure Absicherung. Wir sind Antonia Mannweiler und Till Büker aus der ARD Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte von Versicherungen mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt. Bevor wir richtig in die Folge starten, eins vorweg. Natürlich wird nicht jeder von euch mal schwer krank oder hat einen schweren Unfall, sodass ihr für lange Zeit oder sogar gar nicht mehr arbeiten könnt. Und das zum Glück. Bei der Haftpflichtversicherung oder bei der Krankenversicherung kann eigentlich jeder von euch davon ausgehen, dass sie mal für irgendwas aufkommt.
Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung oder den Alternativen zur Absicherung des Einkommens, auf die wir später noch kommen, ist das anders. Ob es sich lohnt, so einen Vertrag abzuschließen, kann deshalb niemand voraussagen. Zumal auch mathematisch keine Antwort möglich ist. Anders als bei Sachversicherungen zum Beispiel. Ich meine, wenn man jetzt ein Handy oder eine Brille hat, kann man sich ziemlich konkret ausrechnen, ab welchem Monatsbeitrag es Sinn ergibt, diese Dinge abzusichern. Bei der BU gibt es allerdings viele unbekannte Variablen. Zum Beispiel, wann werde ich berufsunfähig und vor allem für wie lange?
Bastian Kunkel von Versicherung mit Kopf rät dazu, nicht in Statistiken zu denken, sondern sich zu fragen, was wäre, wenn der Worst Case passiert?
Das heißt, es geht nicht um die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ein Risiko für dich ist, sondern es geht darum, wenn das Risiko für dich eintritt, ist es existenzgefährdend, ja oder nein? Darum geht es am Ende des Tages.
Und die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, ist gar nicht mal so niedrig. Jeder Vierte wird im Laufe seines Berufslebens irgendwann mal berufsunfähig. Das hat die Deutsche Aktuarvereinigung ausgerechnet, ein Zusammenschluss der Versicherungs- und Finanzmathematiker.
Das ist schon mal eine Hausnummer, ja. Und das zeigt, glaube ich, auch am Ende des Tages, dass so die Frage, naja, wie soll ich denn berufsunfähig werden, tiefer geht, als dass man das vielleicht oberflächlich vermuten lässt. Nämlich die Hauptursachen heute, in 2024, 2025, sind halt nicht irgendwelche körperlichen Gebrechen und auch keine Unfälle. Die meisten Leute verbinden eine Berufsunfähigkeit mit einem Unfall. Also prozentual machen Unfälle das Allerwenigste aus bei den gemeldeten Berufsunfähigkeiten. Das sind unter 10%. Das meiste sind mit ganz großem Abstand Krankheiten. Von Depression, Burnout, weitere psychische Erkrankungen, Nervenkrankheiten, Zivilisationskrankheiten wie Krebs. Das sind die Hauptursachen. Und da muss man halt leider sagen, da ist es egal, ob du 8 Stunden an einem Tag auf einem Bürostuhl sitzt oder auf dem Dach rumhüpfst. Von diesen Krankheiten kann jeder betroffen sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Grundverständnis bei der Berufsunfähigkeitsversicherung.
Es gibt aber auch andere Meinungen. So hält auch Oliver Brandt, Professor im Bereich Versicherungen an der Universität Mannheim, die BU zwar grundsätzlich für sehr sinnvoll, doch er selbst hat keine, wie er erzählt.
Ich habe mir, wie Sie wahrscheinlich sich gedacht haben, mal vorher angeguckt, wann werde ich denn eigentlich berufsunfähig? Ich meine, der Fall, dass ich meine Stimme verliere, ist eine ziemlich starke Beeinträchtigung in dem, was ich tue. Aber weder entlässt mich mein Dienstherr in den Vorruhestand, wenn ich nicht mehr sprechen kann, noch werde ich wirklich berufsunfähig nach dem Bedingungswerk, weil man gesagt hat, kannst du ein paar mehr Klausuren korrigieren. Also der findet dann andere Verwendung für mich. Und das geht vielen Menschen so. Also ich glaube, wenngleich ich die Zahlen der Deutschen Aktuarvereinigung mitnichten anzweifle, das ist mit Sicherheit richtig, was man dort vorrechnet. Man muss sich allerdings überlegen, in die Zahlen der Deutschen Aktuarvereinigung sind auch ganz kurze Zeiträume. Zeitabläufe von einem Jahr, in dem man berufsunfähig wird, dort eingerechnet. Ob ich dafür wirklich eine BU-Versicherung brauche, weiß ich nicht.
Das ist, denke ich, nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Die Berufsunfähigkeit muss nicht ein Leben lang dauern. Viele von euch denken vermutlich, dass es um die Menschen geht, die wirklich nie wieder arbeiten können. Das stimmt aber nicht, hat uns auch Julia Dörries-Nikolaus bestätigt, die für die Allianz prüft, ob eine Berufsunfähigkeitsrente an den jeweiligen Kunden ausgezahlt wird.
Tatsächlich ist das sogar der häufigste Fall, dass die Kunden irgendwann wieder genesen und wir dann die Leistung ja bis dahin erbringen und dann nicht mehr. Wenn man zum Beispiel eine Brustkrebserkrankung nimmt bei einer Frau, oft ist es eine Behandlung mit Genesung, Reha von 1,5 Jahren, jetzt im besten Fall. Und ja, dann kann derjenige eine Wiedereingliederung machen und wieder im besten Fall ins Berufsleben zurück einsteigen.
Erwerbs- oder berufsunfähig seid ihr erst dann, wenn ihr mindestens 6 Monate zu einem großen Teil nicht mehr arbeiten könnt. Zur genauen Definition und den Unterschieden kommen wir gleich noch. Zuerst wollen wir aber klären, was in der ersten Krankheitsphase passiert. In der Regel bekommen Angestellte erstmal eine Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. Meistens ist es das volle Gehalt über 6 Wochen.
Danach springt dann die jeweilige gesetzliche Krankenkasse ein und zahlt euch für 72 Wochen ein Krankengeld. Das sind 70% vom Bruttoeinkommen. Höchstens aber 90% vom Netto. Der geringere dieser beiden Werte wird noch um die Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Sozialversicherung gekürzt. Den Restbetrag bekommt ihr schließlich als Krankengeld ausgezahlt.
So, und danach ist Feierabend. Ja, und die meisten Berufsunfähigkeiten bestehen halt nicht nur einfach irgendwie 6 Monate oder so, sondern es sind 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, je nachdem, auch ein Leben lang.
Sagt Bastian Kunkel. By the way, wie ihr die Lücke zu eurem normalen Einkommen beim gesetzlichen Krankengeld füllen könnt, erfahrt ihr in der 7. Folge. Bei den Leistungen des Arbeitgebers und der Krankenkasse ist also nach insgesamt 78 Wochen, also knapp 1,5 Jahren, Schluss. Aber wie geht es dann eigentlich weiter? Gibt es nicht auch noch staatliche Leistungen?
Ja, die gibt es. Zum Beispiel die Erwerbsminderungsrente. Die wird von der Deutschen Rentenversicherung gezahlt und als gesetzlich Rentenversicherter habt ihr Anspruch darauf, wenn ihr dauerhaft krank seid und längerfristig nicht mehr ins Berufsleben zurückkehren könnt. Aktuell werden 1,8 Millionen Erwerbsminderungsrenten in Deutschland ausgezahlt, sagt Michael Popp vom Sozialverband VDK.
Das sind 800.000 Männer und 1 Million Frauen. Erwerbsminderungsrenten, das ist ein kleiner Statistiktrick, werden aber mit Erreichen der Regelaltersgrenze in Altersrenten umbenannt oder umgewandelt. Und deswegen sind insgesamt wohl 3 Millionen Menschen erwerbsgemindert in Rente gegangen aktuell. Jedes Jahr kommen 160.000 neue dazu, knapp 40% mittlerweile. Das hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt wegen psychischer Erkrankungen.
Die Hürden, eine volle Erwerbsminderungsrente zu bekommen, die sind allerdings ziemlich hoch. So gibt es zum einen medizinische Voraussetzungen. Die sind dann erfüllt, wenn ihr weniger als 3 Stunden arbeiten könnt, in irgendeinem Beruf. Das ist ein ziemlich großer Unterschied zur privaten Berufsunfähigkeitsversicherung, die sich auf den jeweils aktuellen bzw. letzten Beruf vor der Krankheit bezieht. Nur weil ihr zum Beispiel nicht mehr körperlich als Handwerker oder Gärtner arbeiten könnt, seid ihr noch in der Lage, am Schreibtisch zu arbeiten.
Das war früher mal anders. Vor 2001 umfasste die gesetzliche Rentenversicherung noch eine Absicherung der Berufsunfähigkeit. Auch damals war zwar nicht die genaue Berufsbezeichnung geschützt, aber die Qualifikation und das Lohnniveau, das man erreicht hatte. Jetzt kann man theoretisch vom Industriemechaniker zum Hotelportier verwiesen werden. Sprich, es wird sich nicht mehr angeschaut, welchen Beruf man hatte, sondern ob man generell nicht mehr als 3 Stunden arbeiten kann. Kann man noch zwischen 3 und 6 Stunden pro Tag arbeiten, hat man Anspruch auf die halbe Erwerbsminderungsrente.
Da kommen aber noch 2 weitere Voraussetzungen dazu. Man muss zum einen mindestens 5 Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung in der deutschen Rentenversicherung versichert gewesen sein. Und zum anderen muss man in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 3 Jahre Pflichtbeiträge an die Rentenversicherung gezahlt haben. Eben aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.
Wenn man jetzt also in den 5 Jahren vor der Krankheit eine schwierige Zeit hatte und arbeitslos war, sich umorientiert hat oder auch schon mal längere Zeit krank war, kann das den Weg in die Erwerbsminderungsrente blockieren. Das alles sorgt dafür, dass 2023 laut VDK 43% aller Anträge abgelehnt wurden.
19%, also ne, ein Fünftel ungefähr, jede Fünfte wird abgelehnt, weil eben diese Mindestbeitragszeit von 5 Jahren nicht erfüllt wurde. Also die Menschen hatten sozusagen keine Versicherungsbiografie oder sind sehr jung gewesen. 11% werden abgelehnt wegen mangelnder Mitwirkung, heißt es da. Und eben 70%, weil keine Erwerbsminderung im medizinischen Sinne vorliegt. Also da waren dann die Gutachten sozusagen negativ und sagen, nee, der kann ja auf jeden Fall noch 6 Stunden am Tag arbeiten, ne? Ist auch so ein bisschen schräg mit diesen 6 Stunden, ne? Weil ein normaler Job hat ja eigentlich 7, 7,5, 8 Stunden pro Tag.
Auch sind die medizinischen Gutachten oft sehr intransparent und sorgen für Rechtsstreitigkeiten.
Bei uns stehen die Menschen Schlange beim VDK. Das ist einer der häufigsten Gründe, warum sich Menschen vom VDK beraten lassen, ist, dass eine Begutachtung bei der Erwerbsminderung schiefgegangen ist. Und wenn wir da Widerspruch einlegen oder sogar klagen vor den Gerichten und dann nochmal unabhängige Gutachter dazukommen, da liegt die Erfolgsquote von uns bei mindestens 25, 30, 40%. Also da können wir vieles sozusagen wieder drehen für die Menschen.
Wenn es dann doch klappt mit der Auszahlung der Erwerbsminderungsrente, wird die am Anfang immer nur befristet vergeben. Alle 3 Jahre gibt es dann eine neue medizinische Prüfung. Und erst ab 9 Jahren gibt es Anträge auf eine dauerhafte Auszahlung. 2023 hat die Deutsche Rentenversicherung Menschen, die erstmals die volle Erwerbsminderungsrente bekommen, durchschnittlich 1.000 Euro gezahlt. Nach Krankenkassenbeiträgen. Bei Bestandsrentnern lag der Wert bei knapp 980 Euro. Im Prinzip wird das Ganze wie eine Frührente berechnet und richtet sich nach dem, was ihr bis zum Eintritt in die Rente verdient habt, plus bestimmte Zurechnungszeiten. Das führt jetzt an dieser Stelle aber ein bisschen zu weit. Kurz gesagt, Erwerbsminderungsrenten sind Armutsrenten. Und das, obwohl 50-Jährige im Schnitt eine 50% höhere Leistung bekommen als noch vor 10 Jahren.
Die Erwerbsminderungsrente hängt wie die Altersrente stark vom beruflichen Erfolg in der aktiven Zeit ab. Also wann bin ich in den Job eingestiegen, wie hat sich meine Karriere entwickelt, wie stark ist mein Gehalt gestiegen und war ich viel krank oder musste ich in Teilzeit arbeiten? Aber auch grundsätzlich sind sie im internationalen Vergleich nicht sehr großzügig, meint Nikolas Ziebart, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler am ZEW in Mannheim.
Das Problem daran ist, dass vor allem, wenn der Gesundheitsschock relativ früh passiert und wenn man davor nicht besonders gut verdient hat, dass dann die Rente auch sehr gering ausfällt. Also es kommt häufig vor, die Armutsquoten sind ziemlich hoch unter Erwerbsminderungsrentnern. Kommt natürlich auf die Familien und die Haushaltskonstellation an, ob der Partner oder die Partnerin weiter arbeiten kann zum Beispiel. Aber in der Regel ist es so, dass auch viele Erwerbsminderungsrentner, vor allem wenn sie alleine sind, dann noch zusätzliche Leistungen beziehen von der Grundsicherung.
14% der Rentner, die eine Erwerbsminderungsrente bekommen, müssen laut dem Sozialverband VDK zusätzlich noch eine Grundsicherung beantragen. Das ist nicht das Bürgergeld für Arbeitslose, was sicherlich viele von euch als Nachfolger von Hartz IV kennen, sondern die sogenannte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Als Faustregel gilt, wenn euer gesamtes Einkommen unter 1.062 Euro liegt, solltet ihr prüfen lassen, ob ihr Ansprüche habt.
Die Grundsicherung wird dann ergänzend zur Altersrente oder eben zur vollen Erwerbsminderungsrente gezahlt. Der Regelsatz beträgt aktuell 563 Euro. Und es werden die Kosten für Miete, Heizung und Krankenkasse noch übernommen. Wenn jetzt aber eure Kinder oder Eltern über 100.000 Euro pro Jahr verdienen, entfällt der Anspruch.
Jetzt haben wir also auf die staatlichen Leistungen mal geschaut, die man bekommt, wenn man längerfristig aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann. Die Voraussetzungen dafür sind hoch und wenn sie ausgezahlt werden, ist es auch nicht gerade viel. Grundsätzlich ist es aber gut, dass es sie gibt, sagt auch Michael Popp vom Sozialverband VDK.
Wenn man fragt, ob die staatliche Sicherung ausreicht, ist es natürlich auch, welche Fixkosten muss ich decken, ne? Und wenn man da eher auf eine schwierige Biografie zurückblickt, hohe Fixkosten hat, dann wird auch die gesetzliche Rente und auch die Erwerbsminderungsrente sozusagen nicht ausreichen und es abdecken. Aber sie ermöglicht zumindest in dieser schwierigen Situation die Existenzsicherung. Und das ist ja das Besondere auch an Berufsunfähigkeit oder an längerfristigen Erkrankungen. Da geht's ja nicht, es geht ja nicht um ein zukünftig schöneres Leben, sondern da geht es ja wirklich um die Existenzsicherung. Also Kredite, die nicht mehr bezahlt werden können, Mietsteigerungen, die man nicht mehr auffangen kann. Und also ich weiß es aus den Anrufen, in so einer Situation, wenn dann das Einkommen wegfällt, wird sogar die kaputte Waschmaschine dann zu einem existenziellen Problem.
Bastian Kunkel von Versicherung mit Kopf hat das Ganze im Interview etwas drastischer formuliert und in dem Zuge beschrieben, warum er eine zusätzliche private Berufsunfähigkeitsversicherung für so wichtig hält.
Also, wenn man sich auf die staatlichen Leistungen im Bereich, wenn man nicht mehr arbeiten kann, verlässt, dann ist man eine Sache ganz sicher, nämlich verlassen. Und das kann man genauso sagen und das würde ich jederzeit unterschreiben. Diese Leistungen sind einfach ein Witz. Und jeder, der zuhört und schon zu Hause so eine Renteninformation liegen hat, die kriegt man ja in der Regel automatisch zugeschickt ab dem 27. Lebensjahr. Da steht auch der Anspruch auf eine mögliche Erwerbsminderungsrente drin. Und da kann jeder mal drauf gucken, sich vielleicht vorher hinsetzen, weil damit man feststellen, der Wert, der da steht, der ist lächerlich gering. Selbst bei der vollen Erwerbsminderungsrente, davon kann niemand auch nur ansatzweise den Lebensstandard halten, den man sich aufgebaut hat. Und deswegen ist die Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist jetzt ganz wichtig, das ist keine Worst-Case-Absicherung, das ist kein so Notgroschen, der dann irgendwie reinkommt, sondern die ist dafür gedacht, deinen Lebensstandard, den du dir aufgebaut hast, weiter zu erhalten. Darum geht's.
So, dann kommen wir doch jetzt mal zur viel diskutierten Berufsunfähigkeitsversicherung. Die BU zahlt euch eine monatliche Rente, wenn ihr aus gesundheitlichen Gründen im aktuellen Beruf nicht mehr arbeiten könnt. Voraussetzung ist, dass ihr mindestens 50% der Arbeit nicht mehr erledigen könnt und diese Berufsunfähigkeit voraussichtlich länger als 6 Monate bestehen wird. Ob man im Sinne der Versicherungsbedingungen dann wirklich berufsunfähig ist, prüft in der Regel ein Arzt und ein Leistungsprüfer der Versicherer anhand verschiedener Fragebögen. Dazu kommen wir später nochmal. Gezahlt wird dann die vorab vereinbarte Summe, das vorherige Einkommen spielt dabei keine Rolle. Nur, dass die Auszahlung nicht höher sein darf als das. Stichwort Bereicherungsverbot.
Als Faustregel gilt, dass man mindestens 80% seines Nettoeinkommens absichern sollte. Das ist aber natürlich auch abhängig davon, welche Versicherungssumme ihr euch überhaupt leisten könnt. Generell solltet ihr versuchen, einen Betrag zu vereinbaren, mit dem ihr euren Lebensstandard wie vor der Krankheit einigermaßen halten könnt. Aber Verträge unter 1.000 Euro könnt ihr euch dabei eigentlich sparen.
Denn wenn ihr jeden Monat weniger als 1.062 Euro zur Verfügung habt, habt ihr eventuell auch Anspruch auf die Grundsicherung, die wir vorhin besprochen haben. Und das Problem ist, dass der gemeinsame Bezug von Grundsicherung und BU nicht möglich ist. Und mit der Grundsicherung inklusive Miete kommt ihr meistens besser weg als mit einer BU-Rente von 500 Euro zum Beispiel.
Bevor wir gleich über andere Aspekte des BU-Vertrags sprechen, ist eine Sache ganz wichtig. Geht eine Berufsunfähigkeitsversicherung niemals alleine an. Es kann beim Vertragsabschluss sehr viel falsch laufen, sodass der Versicherer am Ende im schlimmsten Fall gar nicht zahlen muss, obwohl ihr jahrelang Beiträge gezahlt habt. Auch darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Grundsätzlich wird der Abschluss einer Versicherung erst dann kompliziert, wenn ihr zwar verstanden habt, was ihr an Versicherungen braucht, ihr dann aber eine ganz konkrete Versicherung auswählen müsst, sagt auch Matthias Behnken, Professor für Versicherungswirtschaft an der Fachhochschule Dortmund.
Ich kann also zu einem Versicherungsberater oder auch in eine Verbraucherzentrale zum Beispiel, auch die bieten Honorarberatung gegen Geld an. Also da bezahle ich dann die Zeit, die ich dort in der Beratung verbringe. Ich bekomme dann dort einen Überblick, was ich an Versicherung brauche. Ich bekomme auch Vergleiche an die Hand, welche Versicherungsprodukte für mich in Frage kommen können. Allerdings muss ich mich dann anschließend selber mit den entsprechenden Versicherungsunternehmen auseinandersetzen. Wenn ich also beispielsweise dann erfahren habe, dass ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauche und auch eine oder mehrere günstige gezeigt bekommen habe, muss ich trotzdem dann mit den Versicherern oder deren Versicherungsvermittlern noch einmal sprechen, denn fast jeder Mensch hat auch die eine oder andere gesundheitliche Vorbelastung. Und gesundheitliche Vorbelastungen, Vorerkrankungen zum Beispiel, müssen angegeben werden. Und dann kann es sein, dass das Versicherungsunternehmen in Kenntnis dieser Vorerkrankungen noch einmal neue Angebote machen muss. Sagen muss, ein Risikozuschlag für erhoben werden, vielleicht sogar ein Leistungsausschluss oder sogar in ganz schlimmen Fällen, wir nehmen den Kunden gar nicht an. Das entscheidet aber jeder Versicherer für sich individuell. Jetzt brauche ich also wieder jemanden, der erstens idealerweise schon weiß, welcher Versicherer nach welchen Kriterien das unterscheidet. Das tun aber Versicherungsvermittler oder aber der mir zumindest dann hilft, wenn ich jetzt irgendwo eine Abfuhr bekommen habe, dann etwas anderes zu finden. Da endet dann oft zum Beispiel die Dienstleistung einer Verbraucherzentrale oder einer klassischen Honorarberatung. Hier werden dann wieder die Versicherungsvermittler aktiv, die mich dann unterstützen, damit ich am Ende dann auch wirklich dann eine passende Versicherung abgeschlossen bekommen habe.
Vorgespräche mit Versicherungsvermittlern oder Honorarberatern solltet ihr euch aber auch immer selbst informieren. Zum Beispiel über Podcasts wie unseren oder auf den Internetseiten von Verbraucherzentralen oder Plattformen wie Finanztipp und Finanztest. Das sagt auch Bastian Kunkel, der ja selbst unter anderem als Versicherungsvermittler sein Geld verdient.
Selbst informieren ist wichtig, ja, und ich empfehle immer, dass man sich aufschlauen sollte vor einem Versicherungsvermittlungsgespräch. Das ist auch was ich an Feedback bekomme. Leute sagen, ey, ich war da in der Beratung, ich habe vorher deine BU-Videos gesehen und konnte dann selbst mit agieren und konnte sehen, wann da irgendwo jemand mir Blödsinn erzählt.
Wie der beste Weg hin zum Abschluss einer komplizierten Versicherung ist und was die Unterschiede zwischen Maklern, Beratern oder Vertretern sind, thematisieren wir ausführlich in einer Bonusfolge am Ende der Staffel. Aber hier schon mal als kleiner Teaser, was viele nicht wissen, auch Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox sind im Prinzip Versicherungsmakler und bekommen eine Provision von den Versicherungen, mit denen sie zusammenarbeiten. Ihr solltet euch vor allem zwei Dinge merken. informiert euch so gut es geht, bevor ihr in ein Beratungsgespräch geht. Und schließt eine langwierige und teure Versicherung wie die BU niemals alleine ab. Sie ist sehr individuell und es gibt einfach wahnsinnig viel zu beachten. Die wichtigsten Punkte klären wir jetzt mal ein wenig im Schnelldurchlauf. Über die Versicherungssumme haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ansonsten sollte, aufpassen, das ist nämlich kein intuitiver Begriff, aber sehr wichtig, der Verzicht auf abstrakte Verweisungen im Vertrag stehen. Das bedeutet, der Versicherer kann euch anders als bei der Erwerbsminderungsrente bei Berufsunfähigkeit nicht einfach in einen komplett anderen Beruf verweisen. Mittlerweile ist das in den aktuellen Verträgen gang und gäbe und fast jeder Anbieter verzichtet darauf.
Das liegt daran, dass sich der Markt der Anbieter stark entwickelt hat. Es gibt einfach eine ziemlich hohe Konkurrenz. Und um im Wettbewerb zu bestehen, haben die Versicherer die Qualität immer weiter angehoben. Es gibt also Leistungen, die inzwischen eigentlich jeder in einem guten Vertrag drin hat. Dazu gehören auch ausreichende Nachsicherungsgarantien. Damit könnt ihr die Versicherungssumme in eurer BU ohne neue Gesundheitsfragen erhöhen. Also ihr könnt mehr absichern, auch wenn in der Zwischenzeit eine Erkrankung dazugekommen ist.
Wenn ihr zum Beispiel als Single nur 70% eures Gehalts abgesichert habt, aber später eine Familie gründet, könnt ihr die Versicherungssumme dann recht einfach aufstocken.
Der Vertrag für so eine BU sollte eigentlich immer bis zum aktuellen Renteneintrittsalter laufen, also im Moment bis 67. Und abschließen solltet ihr ihn am besten auch möglichst früh. Denn je jünger ihr seid, desto höher ist auch die Chance auf einen halbwegs günstigen Vertrag, weil ihr oft noch komplett gesund seid. In jungen Jahren bekommt ihr dann teilweise schon für 50 € im Monat eine BU. Falls ihr Kinder habt, kann es sogar sinnvoll sein, auch für sie eine BU abzuschließen. Das ist teilweise schon ab 10 Jahren möglich. Und bei einem guten Vertrag müsst ihr dann nämlich keine neue Gesundheits- oder Risikoprüfung befürchten, wenn euer Kind dann volljährig ist oder den ersten Job annimmt. Und der Versicherer zahlt auch bei Schulunfähigkeit. In Folge 5 erfahrt ihr nochmal mehr über die Absicherung von Kindern.
Wenn ihr älter seid, kann euch eine BU je nach Hobby und Beruf schnell mal 100 bis 150 Euro im Monat kosten. Als Dachdecker habt ihr zum Beispiel aufgrund der körperlichen Anstrengung und der Absturzgefahren ein höheres Risiko, berufsunfähig zu werden, als ein Büromitarbeiter, der dadurch von günstigeren Konditionen profitiert.
Übrigens könnt ihr euren Vertrag dann auch ändern, wenn ihr euren Beruf wechselt. Es gibt sogenannte Beitragsüberprüfungsoptionen. Wenn ihr also vom Job des Dachdeckers in einen Bürojob wechselt, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann kann es sein, dass ihr in einen anderen Tarif rutscht und weniger bezahlen müsst. Andersherum geht das nicht und ihr seid dann auch nicht verpflichtet, dem Versicherer das mitzuteilen. Denn ihr könnt nicht schlechter gestellt werden, wenn ihr den Vertrag einmal abgeschlossen habt.
Ob und für welchen Preis ihr eine BU letztlich bekommt, ist auch abhängig von den Gesundheitsfragen, die ihr beantworten müsst. Dabei geht es um mögliche Vorerkrankungen, von denen der Versicherer natürlich Bescheid wissen will. Zum Beispiel könnte eine schwere chronische Herz-Kreislauf-Erkrankung dazu führen, dass der Vertrag nicht zustande kommt. Eine Allergie gegen Heuschnupfen oder so ist meistens aber kein großes Problem. An dieser Stelle der nächste ganz wichtige Punkt. Ihr solltet nicht pokern und irgendwelche Erkrankungen oder Behandlungen verschweigen, damit ihr weniger bezahlen müsst. Oder einfach überall Nein ankreuzen. Denn das nennt man vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Dann kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten und ihr würdet euren Versicherungsschutz verlieren.
10 Jahre rückwirkend kann der Versicherer prüfen, ob wahrheitsgemäße Angaben gemacht wurden. Beantwortet die Fragen also auf jeden Fall korrekt und genau. Ihr solltet eure gesamte Krankheitshistorie aufarbeiten, um sicherzustellen, dass ihr auch nichts vergessen habt. Eine halbe Stunde zum Ausfüllen reicht da nicht, sagt auch Bastian Kunkel. Denn wenn ihr eurer Pflicht nicht nachkommt vor dem Vertragsabschluss, dann braucht es der Versicherer später auch nicht.
Das Augenmerk auf die Gesundheitsfragen, dass die wahrheitsgemäß beantwortet werden, ist wahrscheinlich mit eines der wichtigsten Themen. Und deswegen dauert zum Beispiel bei uns ein Abschluss an der Berufsunfähigkeitsversicherung, das dauert mehrere Wochen. Und unsere Kunden, die, ich sage, das ist immer so eine Hassliebe, ja, weil die Erwartung ist dann vielleicht so eine andere und dann erklären wir denen aber warum und dann jetzt bitte die Akte bei der Krankenkasse anfordern, dann müssen wir da mal reinschauen, weil dann haben wir das Thema mit Fehldiagnosen und Falschabrechnungen durch Ärzte, dann stehen die da drin, von denen wusstest du nichts, das sieht aber dann der Versicherer, wenn er das später mal prüft, dann musst du dich erklären, warum das nicht so war, dann gibt es deinen Arzt gar nicht mehr, der ist vielleicht gestorben oder wie auch immer, dann hast du ein Riesenthema. Das heißt, die Idee ist, dass du in dem Moment, wo du die BU abschließt, überhaupt keine Angriffsfläche lieferst, was die sogenannte vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung angeht.
Wenn ihr die Gesundheitsfragen ohne vorherigen Check bei der Krankenkasse und euren Ärzten ausfüllt, kann es zu vielen Problemen kommen. Neben Fehldiagnosen und Falschabrechnungen, die Bastian Kunkel angesprochen hat, kann es auch sein, dass ihr Fragen falsch beantwortet oder eure Vorerkrankungen falsch beschreibt, weil euch schlicht das Wissen fehlt. Und auch Verdachtsdiagnosen können in euren Akten auftauchen, sagt Susanne Meunier von Finanztest.
Also man sagt zum Beispiel, ja, ich fühle mich in letzter Zeit immer so ein bisschen angeschlagen oder was weiß ich, dann steht es schon depressive Episode oder so möglicherweise da drin. Und das ist dann schon ein Ausschlusskriterium. Also das ist halt so eine Sache, gerade diese Gesundheitsfragen sind wirklich eine Hürde. Und man weiß halt nicht genau, was alles so aufgeschrieben wurde bei den Ärztinnen und Ärzten. Auch Rückenschmerzen und so weiter. Die können einfach die Sache erschweren oder sogar ausschließen, dass man einen Vertrag bekommt oder auch sehr verteuern durch Risikozuschläge.
Und was mache ich jetzt, wenn ich panisch werde, weil ich schon einen BU-Vertrag habe, die Gesundheitsfragen aber tatsächlich recht schnell durchgegangen bin? Kann ich sie eigentlich nachträglich auch noch verändern?
Gute Frage. Die habe ich auch Bastian Kunkel gestellt.
Ganz heiße Kiste, sage ich dir ganz ehrlich. Die Fälle hatten wir natürlich bei uns auch schon, wo dann jemand zu uns kam, hat die BU irgendwo abgeschlossen und hat dann ein Video von uns gesehen und dachte, boah, da bin ich auf die ganzen Punkte, ne? Das habe ich gar nicht geachtet oder wurde nicht geachtet. Was machen die jetzt? Kann ich das noch nachmelden irgendwie, ne? Und wir dürfen dann halt an der Stelle nicht sagen, ja, mach das einfach, ja, weil dann warst du ehrlich, weil der Worst Case kann dann halt sein, dass der Versicherer sagt, so, ja, jetzt, nachdem ich da Kenntnis davon habe, von diesen ganzen Geschichten, dann kriegst du den BU-Schutz halt gar nicht, ja, und die lösen den Vertrag irgendwie auf oder sonst was, ja. Und auf der anderen Seite hätte es aber sein können, hätte der Kunde einfach nichts gemacht, ja, und dann ist die 10-jährige Verjährungsfrist, die es ja gibt bei diesem Thema, irgendwann rum und nach 12 Jahren wird er berufsunfähig und dann gerät kein Hahn danach, ja, und er hätte die BU-Rente bekommen. Ja, also diese Gedankenexperimente muss man dann leider machen. Deswegen sehr schwierig.
Okay, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Zum Thema Ausschluss und so weiter kommen wir später. Schauen wir uns jetzt aber doch mal an, wie die BU letztlich funktioniert. Also was passiert, wenn man wirklich berufsunfähig wird oder es zumindest nicht auszuschließen ist?
Zunächst ist es erstmal so, dass wir jedem Kunden raten, sich schnellstmöglich bei uns zu melden, wenn ja eine Berufsunfähigkeit droht. Umso eher können wir entsprechend agieren, den Kunden unterstützen, an die Hand nehmen und den Prozess mit ihm gemeinsam zusammen durchleben. Wichtig ist es hierbei auch, dass der Kunde uns ja bestmöglichst vollumfänglich Unterlagen zur Verfügung stellt. Am besten von vornherein medizinische Unterlagen, die er einfach schon hat, damit wir uns schnellstmöglich ein Bild machen können. Aber auch die Schilderung der beruflichen Situation ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist ja eine Berufsunfähigkeit und da geht es um die zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit, wo wir dann schauen müssen, ob halt eine Berufsunfähigkeit in dem zuletzt ausgeübten Beruf vorliegt.
Erzählt Julia Dörries-Nikolaus von der Allianz. Die häufigsten Fälle sind laut der Leistungsprüferin Erkrankungen der Psyche. Und am zweithäufigsten sind es Erkrankungen des Skelettsystems und Tumorerkrankungen. Nach dem ersten Gespräch schickt die Versicherung dann einen Fragebogen an den Versicherten, der ihn ausgefüllt und unterschrieben zurückschicken muss, inklusive aller vorliegenden Unterlagen.
Manchmal reichen diese Unterlagen tatsächlich schon aus, um eine Leistungsentscheidung treffen zu können. Sollte das mal nicht der Fall sein, würden wir dann auf die behandelnden Ärzte, die Krankenkassen zugehen und weitere Auskünfte anfordern.
Weiter als 10 Jahre zurück darf diese Prüfung nicht gehen. Das hatten wir ja schon geklärt. In der Regel dauert der Prozess ca. 3 Monate. Manchmal geht es natürlich auch schneller, vor allem wenn die Diagnose klar ist und die Voraussetzungen eindeutig erfüllt sind. Nochmal zur Erinnerung. Ihr geltet als berufsunfähig, wenn ihr nicht mehr als 50% eurer Tätigkeit im Job erfüllen könnt. Und das voraussichtlich länger als 6 Monate. Aber wie werden diese 50% eigentlich definiert?
Zum einen gucken wir uns natürlich die berufliche Tätigkeit an. Wie ist diese konkret ausgestaltet? Da redet man von den sogenannten Teiltätigkeiten. Ich zum Beispiel, ich telefoniere, ich mache PC-Arbeit, ich habe Besprechungen. Und dann würde man schauen, jede der einzelnen Teiltätigkeiten, zu wie viel Prozent kann ich die noch ausüben? Nichtsdestotrotz ist das natürlich kein K.O.-Kriterium. Es gibt Berufe, da gibt es sogenannte führende Tätigkeiten. Wie jemand, der im Außendienst ist, wenn der sein Auto nicht mehr fahren kann, dann kann er nicht mehr arbeiten, dann ist er definitiv berufsunfähig, weil er ohne diesen Führerschein oder ohne die Möglichkeit, Auto zu fahren, zu seinen Kunden nicht mehr hinkäme. Also von daher muss man da auch immer noch so ein bisschen differenzieren und sich tatsächlich immer den Einzelfall anschauen.
Wenn der Versicherer dann entscheidet, dass ihr euren Beruf nicht mehr zu 50% ausüben könnt, zahlt ihr euch schließlich die Rente. Und zwar so lange, bis der Vertrag endet. Das ist in der Regel der Renteneintritt. Oder aber ihr werdet natürlich gesund. Dann wird die Auszahlung gestoppt, der Vertrag läuft aber genauso weiter wie vorher. Wenn ihr also nochmal berufsunfähig sein solltet, bekommt ihr wieder Geld.
Und wie schon gesagt, eine abstrakte Verweisung gibt es bei vielen Versicherern nicht mehr. Die Versicherung kann euch nicht einfach in einen anderen Job schicken. Was es aber bei vielen Versicherern noch gibt, ist die konkrete Verweisung. Das heißt, wenn ihr eine vergleichbare Tätigkeit ausüben könnt mit einem ähnlichen Einkommen wie vor der Erkrankung, dann enden die Zahlungen ebenfalls.
Oft ist es aber auch einfach Absprache mit der Versicherung, wann die Auszahlung der BU-Rente gestoppt wird, wie Susanne Meunier von Finanztest berichtet.
Wir hatten mal einen Fall, da war jemand eben Rettungssanitäter, der in großer Höhe Leute gerettet hat. Und der hatte dann irgendwie ein Problem mit der Höhe, einen Unfall oder so. Der war noch ganz jung. Und dann hat er mit seinem Berufsunfähigkeitsversicherer das so ausgemacht, er hat noch Medizin studiert. Und letztlich wurde dann bis zum Ende seines Medizinstudiums in diese Berufsunfähigkeitsrente bezahlt. Also das kommt auch immer auf die Situation an.
Sottel, aber in den Medien liest man ja häufiger von Fällen, bei denen die BU aus diesem oder jenem Grund nicht gezahlt wird. Wie oft passiert es eigentlich, dass ein Antrag abgelehnt wird?
Eigentlich gar nicht so oft. Tatsächlich werden 80% aller Anträge nach Angaben des Gesamtverbands der Versicherer bewilligt. Das bestätigt auch Michael Franke von der Ratingagentur Franke und Bornberg. Aber er erklärt auch, was mit den restlichen 20% ist.
Ich sag mal zwei große Blöcke. Der eine Block, der tragisch ist und auch absolut vermeidbar ist, ein großer Block, das sind die sogenannten Anzeigepflichtverletzungen. Das heißt, man hat nicht alle Angaben korrekt gemacht und der Versicherer kann das ihm hinterher nachweisen und sagen, da sind Angaben nicht gemacht worden, da gab es Rückenprobleme, die sind nicht angegeben worden oder schon mal psychische Behandlungen nicht angegeben worden sind, dann kann er berechtigterweise halt ablehnen, sofern es eine Kausalität gibt. Also insofern dieser Fall etwas damit zu tun hat, dass das da zum Leistungsfall gekommen ist. Also wenn ich dann wegen Rücken-BU werde und habe da vorher keine Angaben gemacht, dann braucht der Versicherer nicht zahlen.
Der zweite große Block ist, dass der BU-Grad nicht erreicht wird. Also eben die 50%, sagt Michael Franke. Gerade deshalb kommt es häufiger zu Streit zwischen Versicherung und Versicherten.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung hat das Problem, dass die Leute unter dem Begriff der Berufsunfähigkeit sich was anderes vorstellen, als ihr Versicherer sich darunter vorstellt. Wenn Sie in einer bestimmten Abteilung arbeiten, eines Unternehmens, glauben Sie, also ich muss genau in dieser Abteilung, genau die Tätigkeit noch ausüben können, die ich bisher gemacht habe. Das ist aber oft nicht die Berufsbezeichnung, die man hat. Man ist da doch oft vielseitiger verwendbar, als man so denkt. Und früher war Berufsunfähigkeit im Wesentlichen eine reine physische Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, der Handwerker hatte sich zu oft gebückt und war nicht mehr in der Lage, entsprechend dem Malerhandwerk nachzugeben, weil der Rücken durch Bandscheibenvorfälle oder so klar signalisiert hat, das geht so nicht weiter. Heute kommt die psychische Belastung dazu und das ist natürlich ein viel schwerer feststellbarer Versicherungsfall. Wir sehen zum Beispiel, dass in Berufen, die ohnehin anfällig waren für die Berufsunfähigkeitsversicherungen wie Pflege, neuerdings neben den physischen Belastungen, ja, für Rücken- und Muskelapparat, die auf die Menschen dazukommen, eben die psychische Belastung durch Arbeitskräftemangel, ja, das durch Überforderungsgefühle, dass man zu viel Arbeit in zu wenig Zeit leisten muss, durch Unzufriedenheit, weil ich nicht mehr die Arbeit leisten kann, die ich arbeiten müsste, von der Qualität her, weil ich einfach keine Zeit habe, sie zu leisten, dass das zu psychischen Belastungen führt, die in die Arbeits- oder Berufsunfähigkeit führen. Das nehmen die Versicherer wahr und fragen sich natürlich, so psychische Belastungen sind ja schwerer objektiv feststellbar als physische Belastung. Kann ich kein Röntgenbild vorzeigen, das mir sagt, wie psychisch belastbar ist da jemand noch? Und da hat der Versicherer oft das Gefühl, na, ob das nicht nur vorgetäuscht ist.
Sagt Oliver Brann von der Uni Mannheim. Auch die Leistungsprüfer der Allianz haben uns berichtet, dass die Ablehnung einer Auszahlung in der Regel daran liegt, dass der BU-Grad von 50% nicht erreicht wird. Das muss vom Arzt so bestätigt werden. Es gibt aber auch Fälle, bei denen sich die erkrankten Menschen einfach nicht melden oder erst sehr spät, wenn es nicht mehr so einfach ist, die Berufsunfähigkeit nachzuprüfen. Ärzte können sich im Detail nicht mehr so gut daran erinnern oder es fehlen Befunde bei der Krankenkasse wegen möglicher Aufbewahrungsfristen, die abgelaufen sind.
Warum sich Menschen nicht bei ihrer Versicherung melden, dafür kann es verschiedene Gründe geben. Manche denken, sie sind nicht krank genug oder glauben, berufsunfähig muss man dauerhaft sein. Das hatten wir ja schon zu Beginn der Folge. Dann kommt aber auch noch eine soziale Scham dazu oder schlicht Überforderung mit der ganzen Bürokratie. Das kann auch im Laufe der Prüfung passieren, sagt Maike Voss vom Bund der Versicherten.
Ja, bei der Berufsunfähigkeit haben Sie eher das Thema, da müssen Sie erstmal durchhalten, bis Sie Ihre Leistung bekommen. Der Weg dahin ist sehr lang, sehr intensiv. Als Versicherte muss ich dem Versicherer beweisen, dass ich berufsunfähig bin. Das ist ein Weg, den ich alleine fast gar nicht bestreiten und schaffen kann, weil ich bin ja auch noch krank, mir geht es auch nicht gut. Deswegen ist es gar nicht immer die Ablehnung, sondern viele geben schon auf dem Weg dahin auf. Das ist unsere Erfahrung, dass die dann irgendwann mürbe werden von all den Formularen, von all den Berichten, die da gebraucht werden.
Wie wir am Anfang besprochen haben, ist es leider nicht für alle Menschen so einfach, einen BU-Vertrag zu bekommen, geschweige denn einen günstigen. Das kann daran liegen, dass ihr schon mal eine Erkrankung hattet. Susanne Meunier von Finanztest nennt ein besonders gravierendes Beispiel, finde ich.
Zum Beispiel junge Leute oft haben ja schon mal eine Psychotherapie gemacht, weil das ist völlig gesellschaftsfähig. Also, dass man sich irgendwie beraten lässt, das ist wie so eine Beratung. Ich habe eine Studienangst oder ich habe irgendwann eine Trennung oder meine Mutter verloren oder Essstörung oder sowas, ganz viele junge Frauen haben, dass sowas gewesen ist. Ja? Und das ist oft dann ganz schwer. Man kommt eigentlich nicht rein in die Berufsunfähigkeitsversicherung. Wir sagen dann, warte. Es wird nur 10 Jahre maximal zurückgefragt oder manchmal 5, je nachdem. Melde dich erst dann an, wenn das hinter dir liegt, dass die ganze Diagnose ist vorbei, deine Behandlung ist vorbei und du bist jetzt in einem gesundheitlichen Status, wo du sagen kannst, okay, ich kann jetzt alle Antworten geben für die letzten Jahre und da ist nichts. Und dann muss man auch nicht sagen, dass man vor 12 Jahren eine Psychotherapie gemacht hat oder so.
Gerade Behandlungen der Psyche sind also ganz sensibel. Allerdings merkt man so langsam Bewegung, sagt die Expertin. Weil die Zahl der Menschen steigt, die in Therapie gehen. Und die Versicherung natürlich auch die versichern wollen. Denn klar, nur weil man mal einen Therapeuten aufgesucht hat, aus welchen Gründen auch immer, heißt das ja nicht, dass man mit 50 oder so seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Davor haben die Versicherungen aber eben Angst.
Aber auch bei anderen Vorerkrankungen wird es manchmal schwierig, an einen Vertrag zu kommen. Oder die Krankheit wird dann ausgeschlossen und ihr bekommt später kein Geld, falls die Berufsunfähigkeit was damit zu tun hat. Das ist auch blöd und nicht Sinn der Sache.
Lasst euch aber nicht abschrecken, wenn euch ein einzelner Versicherer mal ablehnt. Ihr solltet immer den Ansatz haben, es bei mehreren Versicherungen zu probieren, sagt auch Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf.
Deswegen gehen wir auch immer her, machen anonyme Risikovoranfragen bei den relevanten Versicherern. Wichtig, anonyme Risikovoranfragen, nicht einfach irgendeinen Antrag stellen. Dann kriegen wir ein Votum und dann können wir mit dem Kunden zusammen entscheiden, welcher Versicherer die besten Konditionen bietet.
Insgesamt gibt es über 50 Versicherungen, die eine BU-Rente anbieten. Eine anonyme Risikovoranfrage bei den Versicherungen durch einen Makler kann also helfen, dass sie vielleicht doch noch einen passenden Versicherungsschutz bekommt. Neben Vorerkrankungen, die für Probleme sorgen können, eine bezahlbare BU zu bekommen, sind auch manche Berufe schon im Vorhinein ausgeschlossen. Es gibt also Jobs, die aufgrund eines extrem hohen Risikos gar nicht versicherbar sind. Bei der Allianz sind das zum Beispiel Sprengmeister oder Extremtaucher.
Dann schauen wir uns doch jetzt mal die Alternativen an für Menschen, für die die BU eben nicht in Frage kommt. Da gibt es zum einen die Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die im Prinzip deckungsgleich zur staatlichen Erwerbsminderungsrente funktioniert. Sie springt ein, wenn ihr weniger als 3 Stunden in irgendeinem Beruf arbeiten könnt. Das ist eben auch der große Unterschied zur BU. Es ist egal, ob ihr für einen Beruf überqualifiziert seid oder viel weniger verdient als bisher. Ihr müsst eben erwerbs- und nicht nur berufsunfähig sein.
Die Hürden für die Auszahlung einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung sind also sehr hoch. Trotzdem kann sie für risikoreiche Berufsgruppen wie Dachdecker, Maurer, Gerüstbauer oder Menschen mit Vorerkrankungen eine günstigere Alternative sein. Laut Finanztipp hat ein 25-jähriger gesunder Dachdecker im Januar 2024 rund 340 Euro im Monat für eine BU gezahlt, wenn er eine Rente von 2.500 Euro absichert. Eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung in der Höhe hat er für rund 148 Euro im Monat bekommen. Leider bieten die Erwerbsunfähigkeitsversicherungen nicht so viele Versicherungsunternehmen an. Teilweise müsst ihr auch aktiv danach fragen. Eine andere Alternative für die BU ist die sogenannte Funktionsinvaliditätsdeckung. Die gibt es in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen.
Zum einen als Körperschutzpolice, die je nach Anbieter auch als Grundfähigkeitsversicherung oder Existenzabsicherung bezeichnet wird. Dabei wird euch eine Rente gezahlt, wenn die Grundfähigkeiten nicht mehr gewährleistet sind, die ihr für euren Beruf braucht. Dazu gehören Sehen, Sprechen, Hören, Gehen, Sitzen und so weiter. Die Leistungen einer Grundfähigkeitsversicherung sind unterschiedlich und teilweise echt schwer zu durchschauen. Zum anderen gibt es noch die Dread Disease Versicherung oder auch schwere Krankheitenversicherung genannt. Die zahlt nur bei bestimmten Krankheiten wie Schlaganfall oder Krebs. Und dann gibt es noch die Multi-Risk Versicherung. Die ist eine Mischung aus verschiedenen Versicherungen. Sie hat Bausteine aus der Grundfähigkeit, Dread Disease, Unfall und auch der Pflegeversicherung.
Wenn selbst das nicht funktionieren sollte, würde ich dringend auf jeden Fall zu einer Unfallversicherung raten, die dann leider nicht bei Krankheit, aber zumindest bei Unfällen dann eintreten kann und eine Leistung geben kann. Die kann in einer Einmalleistung oder auch in einer Rente oder einer Kombination aus beiden bestehen.
Sagt Matthias Behnken von der FH Dortmund. Das Thema private Unfallversicherung haben wir in Folge 1 behandelt. An dieser Stelle deshalb nur so viel. Sie zahlt einen vereinbarten Geldbetrag nach Unfällen. Allerdings nur, wenn ihr dauerhaft Schäden aus dem Unfall davontragt. Matthias Behnken rät euch auch generell zu einer kleinen Unfallversicherung, weil sie im Gegensatz zu einer BU eine Einmalleistung zahlt, die helfen kann, wenn ihr durch eine Behinderung gezwungen seid, eure Wohnung barrierefrei umzubauen. Viele Fachleute empfehlen die Unfallversicherung dagegen nicht. Aber wie gesagt, hört gerne nochmal in die erste Folge rein.
So. Dann bleibt noch zu sagen, dass auch einige Unternehmen euch Angebote für die Berufsunfähigkeit machen, zum Beispiel über Betriebsrenten. Informiert euch dazu am besten direkt bei eurem Arbeitgeber. Und vielleicht denken auch einige, sie könnten selbst so viel Geld beiseite legen, um sich im Ernstfall finanzieren zu können. Nur übers Sparen seine Berufstätigkeit abzusichern, ist aber keine gute Idee, findet Matthias Behnken.
Wenn man nicht von Geburt an reich ist, sondern wirklich von seiner eigenen Hände Arbeit erstmal über Jahre und Jahrzehnte sich nach und nach etwas aufbauen muss, ist es ein schlechter Rat, darauf zu vertrauen, mir wird schon nichts passieren und ich werde schon irgendwie etwas ansparen, wovon ich es dann nehmen kann. Denn es kann ja schon gleich morgen passieren. Dann stehe ich da und niemand übernimmt es. Also deswegen würde ich schon gleich als Berufseinsteiger mich mit diesem Thema auseinandersetzen und eine solche Berufsunfähigkeitsvorsorge dann dort auch überlegen.
Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort zu dieser Folge. Zum Abschluss können wir eigentlich nur noch mal betonen: Beschäftigt euch mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung und versucht, möglichst früh einen Vertrag für euch oder eure Kinder abzuschließen. Denn sie ist wirklich wichtig, wird immer teurer und alle Alternativen bei Ausschluss von Berufen oder Vorerkrankungen sind deutlich schlechter und bieten nur einen eingeschränkten Schutz.
Und damit verabschieden wir uns auch in dieser Folge von euch. Schickt uns eure Fragen und Anregungen doch gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter.
Am Ende haben wir dann noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und für tiefgründig und spannend erzählte News, dann empfehlen wir euch 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge taucht ihr ab, in ein Thema in aller Tiefe. Von Donald Trumps zweiter Amtszeit über rätselhafte Ticks durch Social Media bis zum Psychoterror an einer der gefährlichsten Grenzen der Welt. Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen ARD erzählen bei 11KM von ihren Recherchen. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
Gold und Asche, Projekt Versicherung, ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche und für euch am Mikrofon Antonia Mannweiler und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Distribution Michelle Goddemeier. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth.